Und Bitcoin triggert dann nochmal, weil das wirklich nochmal mit der Nase draufstößt. Du bist für dein Leben selbst verantwortlich. Und du musst dich mit den Dingen aktiv auseinandersetzen. Verlass dich nicht auf den Staat.
Glaubst du, die Menschen haben Angst vor Freiheit?
Ja. Ganz klares Ja. Die meisten Menschen sind noch nicht reif für Freiheit. Also Angst ist Preis der Freiheit. Das ist so. Es gibt keine Menschen, die ein einigermaßen freies Leben führen, die keine Angst kennen. Das gibt es nicht. Dann sage ich ja. Was ist denn das Wichtigste, was du hast im Leben? Das Wichtigste, was du hast im Leben, ist Lebenszeit. Und überleg dir gut, wie du sie einsetzt. Das ist das, was du nie wieder zurückholen kannst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hard Money. Heute mit Dorothee Türeki. Dorothee ist mir durch ihren sensationellen Bitcoin-Newsletter aufgefallen. Frau Türeki erklärt Satoshi auf LinkedIn. Und mir war klar, mit ihr muss ich sprechen. Dorothee ist Zukunftsarchitektin. Sie kommt ursprünglich aus dem Bauingenieurwesen, war viele Jahre in der IT und bei IBM, später Direktorin Digitalisierung. Heute hilft sie Menschen dabei, komplexe Technologien wirklich zu verstehen, von KI bis Bitcoin. Wir sprechen über Geld in der Kindheit, über Arbeiterfamilien, über den Mut, aus engen Strukturen auszubrechen und darüber, warum Selbstverwahrung und Selbstverantwortung manchmal ganz schön unbequem sein können. Ich wünsche dir viel Vergnügen und viele gute Erkenntnisse mit Dorothee Türeki.
Ich bin ein bisschen Paradiesvogel. Also heute bin ich Zukunftsarchitektin, so nenne ich mich. Also was ich beruflich mache, ist mein Beruf, habe ich mir selber gebaut. Ich vermittle Menschen, was es an Wissen und Fähigkeiten braucht, um in dieser Zeit erfolgreich zu sein. Das mache ich heute gelernt oder studiert habe ich Bauingenieurwesen, bin dann aber in den Nullerjahren, weil ich meinen Mann kennengelernt habe, in die IT gewechselt, war mehr als eine Dekade bei IBM. Also ich kenne Big Tech ganz gut. Da habe ich so meine Konzernerfahrung und habe da vor allen Dingen Unternehmen ganz unterschiedlicher Branchengrößenordnung beraten, was Technologie eigentlich bewirkt. Also nicht so sehr Feature Function, sondern die Wirkung von Technologie. War Direktorin Digitalisierung bei einem Automobilzulieferer und bin seit 7 Jahren jetzt selbstständig mit den Denkräumen im Digitalen. Also ich habe mir meinen Beruf sozusagen selber gebaut nach den Anforderungen dieser Zeit.
Ja, ich finde deinen Lebenslauf unfassbar spannend. Einige Stationen werden wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch besprechen. Und ich habe mir natürlich auch deine Website angeschaut. Die werden wir dann auch in den Shownotes verlinken. Und da ist ein Satz mir besonders im Gedächtnis geblieben, nämlich: Meine persönliche Geschichte ist voller Überraschungen. Und was würdest du sagen, ist in deinem Leben bisher die größte Überraschung gewesen?
Das kann ich relativ schnell beantworten. Die größte Überraschung war, als ich bei IBM war, dass mir ein Kollege gesagt hat, du gehörst auf die Bühne, du kannst so gut Geschichten erzählen. Wenn du kannst trockene Technologie so spannend erzählen, dass man dir zuhört und dass man Spaß dran hat. Und das war mir nicht bewusst, dass das überhaupt eine Fähigkeit ist, geschweige denn, dass sie irgendeinen Wert hätte. Ich habe bis dahin immer mehr oder weniger im Hintergrund gearbeitet und habe mich da auch nie hingedrängt irgendwie auf eine Bühne. Das war durchaus auch eine Reise, mich dann auf eine Bühne zu wagen. Ich mache das heute beruflich. Hätte man mir das vor 20 Jahren gesagt, das wäre mein schlimmster Albtraum gewesen. Aber wie das so ist, das, wovor man am meisten Angst hat, das holt einen ja doch irgendwann mal ein. Ja, das war meine größte Überraschung.
Und kannst du dich noch an die Anfänger erinnern, also deine ersten Bühnenauftritte, worum es ging, was du erzählt hast?
Ja, also ich fand mich selbst ganz furchtbar. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Und bei der IBM war das immer so, gerade wenn wir so Kunden-Partner-Events hatten. Es gab natürlich Umfragebögen. Wie hat Ihnen der Vortrag von Sprecher ABCD und so gefallen? Und ich habe mich bei den ersten Vorträgen nicht getraut, mir die Umfragen anzugucken. Ich habe einen lieben Kollegen gebeten, das für mich zu tun. Und er sollte mir dann sagen, wie schrecklich es war. Und ich will es nicht angeben, aber ich lag auch schon in den Anfängen immer im oberen Drittel. Und das ist so ein Beispiel für Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung. Ich habe eine Zeit gebraucht, in diese Rolle reinzuwachsen, dass ich wirklich das akzeptieren kann, dass ich das wirklich kann.
Ja, und dass du das wirklich kannst, das sieht man unter anderem, wenn man deinen Newsletter liest. Darüber werden wir gleich sprechen. Und ja, wenn wir uns deinen Weg so anschauen, kann man zum Beispiel auch auf LinkedIn gut sehen. Da sieht man ja viele Brüche und Wendungen. Du hast mal im Konzern gearbeitet, dann hast du dich selbstständig gemacht. Jetzt ist Digitalisierung dein Thema. Du sprichst über KI, aber auch über Bitcoin. Und das ist sehr ungewöhnlich für mich in meiner Wahrnehmung, weil ich das auf LinkedIn eher so als Nische sehe, ja, oder als ganz kleinen Bereich. Und du hast ja wahnsinnig viele Follower und traust dich auch auf LinkedIn über Bitcoin zu sprechen. Und das machst du sehr, sehr gut, wie ich finde.
Dankeschön.
Wie kam denn Bitcoin in dein Leben?
Ich habe natürlich mit KI so mehrere Schleifen gedreht. Was macht mich als Brand aus? Was ist die Brand Dorothee Töreki? Und das eine ist Zukunftskompetenz und das andere ist Verbindungen schaffen. Verbindungen zwischen Themen, die andere nicht sehen. Und für mich ist Bitcoin ganz klar eine Zukunftskompetenz. Und Bitcoin und KI gehören auch zusammen. Und das war für mich der Grund, einen Bitcoin-Newsletter zu machen. Dass der dann auch so schnell über 1000 Follower hatte. Ich glaube, der hatte innerhalb von 2 Wochen über 1000 Follower. Hat mich selber überrascht, muss ich sagen. Weil du hast recht, Bitcoin ist auf LinkedIn eine echte Nische, aber trotzdem stößt sie auf Resonanz. Und das in einer Zeit, in der Bitcoin eben gerade nicht auf einem All-Time-High ist, sondern wir gerade in einem Bärenmarkt sind.
Ja, wir werden über deinen Newsletter gleich noch sprechen und auch mehr über deine Wahrnehmung von Bitcoin. Aber lass uns mal einige Schritte zurückgehen in deine Kindheit. Wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch und ich habe festgestellt, dass wir einige Gemeinsamkeiten haben. Wir haben beide IT-nah gearbeitet, wir haben beide im Konzern gearbeitet, wir haben beide das Gefühl, es ist zu eng. Die Enge im Konzern werden wir noch besprechen. Und ja, wir haben beide irgendwie den Weg zu Bitcoin gefunden und kommen aber beide auch aus einer Arbeiterfamilie. Mhm. Und wie wurde das Thema Geld bei dir in der Kindheit wahrgenommen? Und wie nimmst du es heute wahr, jetzt auch mit Blick auf Bitcoin?
Also Geld war natürlich knapp. Das heißt, es hat zum einen dafür gesorgt, dass, wenn man sich was nicht leisten konnte, dass wir versucht haben, trotzdem daran zu kommen. Ganz konkretes Beispiel, wenn ich als Kind im Schaufenster ein Kleid gesehen habe. Meine Oma konnte wahnsinnig gut nähen. Meine Oma hat sich das Kleid im Schaufenster angeschaut, die hat sich Stoff gekauft und die hat das nachgenäht. Die hatte wirklich ein Talent dafür. Und das ist für mich, und da ist für mich, dass wenn das ein bisschen weit hergeholt klingt, aber da ist für mich auch die der Bogen zu Bitcoin, das ist nichts anderes als Selbstwirksamkeit. Was kann ich tun, damit ich Dinge bekomme oder mein Leben so gestalte, wie ich es gerne hätte? Also wenn ich mir ein Kleid nicht leisten kann, dann nähe ich es mir halt. Und was jetzt Finanzen angeht, das war nie ein Thema. Also ich sag mal, meine Eltern hatten in dem Sinne keine Finanzbildung. Wenn mal Geld da war, wurde es halt auch ausgegeben. Da war halt auch ein Vertrauen in die Institutionen. Stichwort, die Rente ist sicher. Da gab es irgendwie nicht so, das war nie ein Thema, Geld anzulegen. Oder was ist überhaupt eine Geldanlage? Geld war einfach da oder es war nicht da. Aber in dem Sinne eine Finanzbildung gab es einfach nicht.
Gab es dann auch ein Gefühl von fehlender Sicherheit? Also hattest du als Kind oder dann in deiner Jugend in deinem Elternhaus das Gefühl, ich fühle mich unsicher, weil vielleicht Geld nicht so in Fülle da ist wie bei anderen?
Kann ich gar nicht so sagen. Unsicher, also ein Gefühl der Unsicherheit hatte ich nicht. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich in einem Umfeld der hohen Selbstwirksamkeit groß geworden bin. Kann sein, dass es damit zusammenhängt. Irgendwie habe ich schon immer das Gefühl gehabt, wenn es hart auf hart kommt, dann irgendeine Arbeit werde ich schon finden, mit der ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ich war jetzt nie so auf dem Statustrip. Ich glaube, da sind Menschen, die aus bürgerlichen Verhältnissen kommen, stehen unter einem ganz anderen Druck. Vielleicht hat mir das auf eine komische Art und Weise vieles einfacher gemacht, weil ich diesen Druck nicht hatte. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Ja, und das hat sich ja auch bei dir bewahrheitet, weil du ja meintest, ich werde schon irgendwie eine Arbeit finden, dass du dieses Gefühl hattest. So war es dann bei dir ja auch.
So war es ja
auch, ja. Viele Stationen durchlaufen. Wenn du an deine Zeit bei IBM zurückblickst, waren ja mehr als 11 Jahre, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, genau.
Wie war das für dich?
Also ich habe davor, ich sagte ja, ich bin Bauingenieurin. Ich habe davor schon im größten Ingenieurbüro in Deutschland gearbeitet. Das waren 500 Menschen, die da gearbeitet haben. Und dann kam ich zu einem Konzern, der hatte damals, ich glaube, 380.000 Mitarbeitende weltweit. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt über Unternehmensorganisationen, Machtstrukturen, Karrierepfade. Darüber habe ich wahnsinnig viel gelernt, was mir vorher so nicht bewusst war, weil du diesen großen Kontext gar nicht hast.
Und wenn ich so an meine Zeit bei meinem letzten Arbeitgeber denke, das war auch ein Konzern, dann hatte ich oft so das Gefühl, egal was ich mache, es ist vergeblich oder es ist so mühsam, und ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, mehr als die 3 Jahre, nee, 2,5, die ich da gewesen bin, zu bleiben. Also 11 Jahre ist ja schon ein Wort. Also es gibt ja Argumente dafür, oder?
Also ich habe Glück gehabt. Ich war in einem Umfeld, wo ich der Paradiesvogel sein durfte. Also meine Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, habe ich immer ausleben können. Und ich habe immer Sonderrollen gehabt. Ich bin nie so richtig in so eine starre Vorgabenrolle gepresst worden. Das war mein großes Glück. Darum habe ich es da auch so lange ausgehalten. Mhm. Aber irgendwann ist die Zeit halt auch zu Ende gegangen, und das war tatsächlich auch in etwa in der Zeit, als mir als Bitcoin meinen Weg gekreuzt hat, dass ich gesehen habe, dieser IBM-Anzug oder dieses IBM-Kleid, das passt mir nicht mehr, und dann bin ich da auch raus.
Bevor es weitergeht, eine kleine Werbung mit meinem neuen Werbepartner Coinfinity, einem Bitcoin-Broker aus Österreich mit über 11 Jahren Erfahrung. Mit Coinfinity kaufst du Bitcoin direkt in die Selbstverwahrung, also in deine eigene Wallet. Du kannst dafür die Coinfinity-App nutzen oder dich ganz bequem im Browser am Computer anmelden. Und besonders schätze ich den persönlichen Kundensupport. Und wenn du Coinfinity ausprobieren möchtest, sparst du mit dem Code Nicole 21% Gebühren in den ersten 6 Monaten. Link in den Shownotes. Und um deine Bitcoin sicher selbst zu verwahren, ist eine Hardware-Wallet besonders wichtig. Und eine der sichersten am Markt ist die Bitbox 02 aus der Schweiz. Hier in der Nova-Version, kompatibel auch mit iPhone und iPad. Und wenn du dir eine Bitbox zulegen möchtest, dann bekommst du 5% Rabatt mit dem Code Nicole und unterstützt damit zusätzlich meine Arbeit. Herzlichen Dank. Nutze dazu am besten den Link in der Videobeschreibung. Werbung Ende.
Und was genau hast du als eng empfunden? Also ich glaube, du hast diesen Begriff Enge benutzt, als wir gesprochen haben. Waren es dann eher die Entscheidungen, die getroffen wurden, oder die Verantwortung, die du hattest, Geschwindigkeit oder was, irgendwas ganz anderes?
Die engen Vorgaben, die vom Management top-down kam, wie es halt in einem Konzern ja so ist, die wir erfüllen mussten, dass du wenig, also dass auch mein persönlicher Spielraum immer weniger wurde, dass ich mehr und mehr gesehen habe, was sich an neuen Verbindungen ergibt, unter anderem das große Thema Blockchain und Bitcoin. Und das konnte ich da einfach in der Rolle, in der ich war, überhaupt nicht ausspielen. Und dann war der Bereich, in dem ich war, der wurde dann auch outgesourced, und irgendwie da kamen mehrere Dinge zusammen, wo dann die Zeit einfach vorbei war.
Ja, das ist spannend. Das habe ich erst letztes Wochenende in Kroatien bei der Bitcoin-Zitadelle, also auf einer Insel mit 500 Leuten, und da habe ich auch sehr, sehr viele neue Gesichter kennengelernt, unter anderem auch einen Bitcoiner, ich glaube 62 Jahre, der auch lange für einen Konzern gearbeitet hat. Ich nenne jetzt den Namen nicht, um hier niemanden zu doxen, aber es ist ein bekannter Konzern und ich habe ihm eine ähnliche Frage gestellt, was war denn das, also der ausschlaggebende Grund zu gehen, und er hat es dann ähnlich erzählt. Also es gab dann eine Umstrukturierung und dann gab es Manager, die gar keine Ahnung hatten von dem, was das Team oder er eigentlich fachlich gemacht haben. Und dann führte eins zum anderen und Bitcoin kam dazu und dann kam quasi der Exit.
Also ich finde es völlig fein. Ich sag mal, die Welt dreht sich weiter, die Welt verändert sich immer schneller. Ich finde es normal zu sagen, es gibt für alles eine Zeit, ob das ein Jahr ist, 5 Jahre, 10 Jahre. Wenn sie vorbei ist, ist sie vorbei. Und wenn man die innere Freiheit hat, zu sagen, ich ziehe weiter, ist das doch fein. Also ich wundere mich immer, gerade in Deutschland ist das immer so ein Thema, was manchmal so ein bisschen misstrauisch beäugt wird. Ich verstehe das gar nicht, weil so ist das Leben. Leben ist Veränderung.
Wie ist denn Bitcoin in dein Leben gekommen?
Kannst du dich an die ersten Schritte erinnern? Tatsächlich durch ein IBM-Projekt. Ich habe mich dem Ganzen überhaupt nicht als Geldanlage angenähert, sondern wirklich über das Thema Blockchain. Zu Blockchain gehörte Bitcoin. Das war im Jahr 2016, da war es wirklich noch sehr in den Anfängen. Damals hat mir ein Kollege, also von Kundenseite, hat mir ein Kollege aus dem Team ein paar Satoshi auf eine Wallet überwiesen und das war so ein bisschen der Einstieg und ich habe das null als Geldanlage gesehen. Ich fand das nur super spannend. Was mich damals eher so fasziniert hat, war dieser Proof of Work, also ein wirklich dezentrales System, Rules without Rulers, also Regeln in Code gießen ohne zentrale Autorität. Das ist für mich bis heute maximal revolutionär. Und ich glaube, das haben auch die wenigsten wirklich verinnerlicht. Also ich kann das zwar intellektuell verstehen, aber was das wirklich bedeutet, das kann man, glaube ich, erst erleben, indem man Jahre in dieser Bitcoin-Welt sich aufhält.
Ich habe bei meinen ehemaligen Kollegen einen Vortrag privat gehalten dann über Bitcoin und wir sind auch genau an diesem Punkt Dezentralität und es gibt keine zentrale Instanz, es gibt keinen Chef hängen geblieben und ich erinnere mich noch, dass eine Kollegin dann meinte, ja, damals in den 60ern, da haben wir schon darüber gesprochen, Hippie-Bewegung und so und das hat ja auch nicht funktioniert, das ist eine Utopie und dieser Punkt, der ist tatsächlich sehr abgelehnt worden in meiner Wahrnehmung. Ja, bei dir aber nicht. Bei dir ist er auf Resonanz gestoßen.
Sofort, aber weil ich mich dem nicht aus gesellschaftlicher Sicht genähert habe, sondern rein technologisch. Wie gesagt, ich hatte da überhaupt nichts mit dem Thema Geld oder Wertspeicher, sondern einfach nur dieses Thema Proof of Work, Rules without Ruler. Und was das dann wirklich bedeutet. Und auch die Hippie-Bewegung war ja nicht wirklich dezentral. Da gab's natürlich auch zentrale Figuren, die eine Richtung bestimmt haben.
Ja, stimmt. Wahrscheinlich ist der Begriff, es gibt keinen Chef. Ich glaube, das hat so ein bisschen die Hippie-Bewegung ja auch provoziert, oder nicht? Oder?
Ja, Chef in der Hierarchie, aber bei Bitcoin ist es ja so, was ich eher meine, ist, selbst wenn da so zentrale Figuren, wie es sie auch in der Hippie-Bewegung gegeben hat, wie ein Michael Saylor meinetwegen, oder wie BlackRock, also so Schwergewichte, die können zwar jede Menge Bitcoin besitzen, sie ändern aber nicht die Regeln. Also das ist die Menge an Bitcoin, die du im System besitzt, ändert nichts an dem Einfluss, den du auf die Regeln des Systems hast. Und das kann mir keiner erzählen, dass das in der Hippie-Bewegung nicht so gewesen wäre. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Du hast in unserem Vorgespräch auch was sehr Spannendes gesagt, was ich wirklich so noch nie gehört habe vorher. Du meintest, es gab eine Phase, wo du diese Verantwortung für Bitcoin gar nicht haben wolltest.
Ja, also ich sag mal, ich habe mich, da ich dem Thema ja schon ganz früh mich dem Thema gewidmet habe, als Bitcoin auch noch gar nicht so viel Gegenwert hatte, da und ich habe immer wieder, ich sag mal, kleinere Beträge oder mal ein paar hundert Euro, dann kamen auch mal ein paar tausend hinzu, aber das waren immer noch so Beträge, wo ich gesagt habe, ja, ich sag mal, das war so ein schleichender Prozess. Je größer der Betrag auf der Hardware-Wallet wurde, also als Gegenwert in Euro, umso mehr habe ich gedacht, ui, jetzt musste aber wirklich gucken, dass das dass ich es A wirklich, wirklich verstanden habe, dass es wirklich sicher ist. Und dann kam natürlich auch noch was anderes hinzu. Ich sag mal, wenn es dann irgendwann wirklich einen für mich nennenswerten Wert hat, es geht ja auch darum, sich so Fragen zu stellen, wer hat Zugriff auf diesen Wert, wenn ich vom Baum fahre oder tot umfalle, wie sichere ich den Zugang dazu zu? Was ist, wenn ich selber gar nicht geistig nicht mehr in der Lage sein sollte, aus welchem Grund auch immer? Es geht darum, da geht's letztendlich auch dieses ganze Thema Selbstverwahrung in der Hardware-Wallet. Das ist ein sehr komplexes Thema und da gibt's auch kein richtig oder falsch. Das ist eine Auseinandersetzung mit sich selbst, finde ich. Da geht's auch darum, wenn jemand Kinder hat, will ich eine Wallet für jedes Kind anlegen? Wie kriegt dieses Kind Zugriff auf die Wallet und wann? Wie mache ich die Ausbildung meiner Kinder zu Bitcoin? Gebe ich denen mal zu irgendeinem Event, zum 14. Geburtstag oder was weiß ich, mal einfach nur einen Umschlag mit 24 Worten und sag, da ist ein Gegenwert von, 500 Euro drauf, schau mal, ob du da dran kommst. Das ist ja eine Reise und da geht's auch darum, wie du mit den Werten, die du in deinem Leben geschaffen hast, verantwortlich umgehst.
Und wie hast du dann die Kurve gekriegt? Also wie hat sich das bei dir gedreht, dass du gesagt hast, okay, ich nehme die Verantwortung an?
Also die habe ich immer angenommen. Das war jetzt nicht, dass da ein Schalter umgelegt wurde. Ich würde heute eher sagen, wer sich ernsthaft mit Bitcoin auseinandersetzt und Bitcoin als Teil einer Wertanlage sehen will, der muss sich bewusst sein, dass Bitcoin am Ende des Tages eine Zumutung ist. Weil es ist halt nicht ein Aktiendepot. Gut, da kann ich mir auch überlegen, welche Aktien ich kaufe und verkaufe, aber die Verwahrung dieser Werte, die liegt bei der Bank. Während wenn ich so eine Bitcoin-Hardware-Wallet habe, die da muss ich mich wirklich tief mit auseinandersetzen. Ich muss verstehen, was ich da tue. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, Bitcoin ist immer noch ein neues Asset. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich eine Google-Aktie oder sowas oder eine Alphabet-Aktie. Und ich muss immer wieder hinterfragen, gerade jetzt auch in Zeiten wie diesen, ist es das? Also stimmen die Annahmen noch, die ich für Bitcoin getroffen habe? Und ich glaube, das ist Teil dieser Reise, dass man nie aufhört zu lernen und auch nie aufhört, sich mit dem Thema auch kritisch auseinanderzusetzen. Also ich bin einerseits eine Hodlerin, also ich kaufe Bitcoin und verkaufe die nie. Also ich gehöre nie zu denen, die irgendwie auf Allzeithochs dann ihre Coins wieder verkaufen. Das mache ich nicht. Das ist für mich eine langfristige Geldanlage. Aber nichtsdestotrotz hinterfrage ich immer, welche Zukunft hat Bitcoin. Und ich schaue natürlich, was in der Welt passiert. Und wenn ich glaube, dass, also bisher war es so, dass ich immer eher gesagt habe, ich schaue mir die Weltlage an und wenn ich sehe, der Bitcoin-Kurs steht günstig, dann habe ich eher Bitcoin nachgekauft. Es gab bisher noch keinen Fall, wo ich gesagt habe, ich zweifle so an Bitcoin, dass ich verkaufen würde. Aber ich glaube, das ist auch Teil der Reise.
Stichwort Zukunft. Gerade heute, während wir gerade sprechen, ist der Bitcoin-Kurs unter 70.000 gefallen. Und das ist eine Entwicklung, die manche vielleicht kommen sehen oder ja gesehen haben, andere nicht. Ich erinnere mich, dass Lynn Alden vor ein paar Wochen gesagt hat, eine Makroanalystin, dass der Bärenmarkt vorbei ist. Und dass es das jetzt war, das scheint nicht zu stimmen. Wie siehst du das? Also hast du dich damit auseinandergesetzt? Ist es für dich das noch?
Also ich gebe da jetzt keine Prognosen ab. Dafür ist mir insgesamt die Weltlage gerade zu vielschichtig und zu mit zu vielen Umbrüchen gerade behaftet. Grundsätzlich habe ich mich noch vor einem Monat oder so mit einem Finanzanalysten unterhalten, der sein Geld damit verdient, vermögende Menschen dazu zu beraten, wie sie ihre Werte anlegen. Ist auch ein Mensch, der Bitcoin hält, und wir haben uns darüber unterhalten, wie die Prognose von Bitcoin ist, und ich habe gesagt, ich kann es gerade echt nicht einschätzen, und er sagte, ich glaube, bis der Bitcoin-Kurs wieder das All-Time-High erreicht, wird sicher noch mindestens ein Jahr vergehen, weil gerade gar nicht so viel Kapital im Markt ist. Das fließt alles in die Infrastruktur für KI. Ich glaube, da ist vieles dran. Diese ganzen, wie soll ich sagen, so ein bisschen dieses ganze Rufen im Wald, der Bärenmarkt, ist jetzt vorbei. Ich mache da immer Fragezeichen hinter. Dafür habe ich schon zu oft gesehen, dass es eben nicht stimmt. Also ich sag mal, ich bin jetzt seit 10 Jahren in diesem Bitcoin-Game und ich würde mittlerweile sogar sagen, immer, wenn sich die Analysten einig sind, jetzt kommt der große Durchbruch, dann passiert's garantiert nicht. Das habe ich noch nie erlebt, dass das tatsächlich so eingetreten wäre. Diese Durchbrüche, die kommen immer überraschend. So, das ist meine Wahrnehmung. Von daher, ich schaue eher, sind die Gründe, warum Bitcoin in der Welt ist, sind diese Gründe noch valide? Meine Antwort ist immer noch ja. Und solange ich die mit ja beantworte, interessieren mich jetzt diese Schwankungen erstmal wenig. Dafür habe ich einfach viel zu viel erlebt.
Was ist Bitcoin heute für dich?
Bitcoin ist für mich ein Wertspeicher, ich will nicht sagen abseits von Politik, aber er ist der einzige Wertspeicher, der sich, zumindest wenn ich ihn auf einer Hardware-Wallet verwalte, ist es für mich ein Wert, auf den, der sich erstmal direkter staatlicher Kontrolle entzieht. Was vielleicht auch interessant ist in diesem ganzen gesamt-global-politischen Kontext. Wir haben es ja gesehen, der Iran-Krieg, die Straße von Hormuz wurde gesperrt. Die iranische Regierung hat gesagt, sie würden Bitcoin annehmen. Die russische Duma hat vor, ich glaube im Herbst 2025 war es, beschlossen, dass sie Bitcoin-Zahlungen annimmt. Ich glaube, die Bedeutung von nicht zensierbaren Wertspeichern wird eher noch steigen. Das ist es für mich auf vielen Ebenen. Und natürlich, wenn du mal schaust, und da schließt sich der Bogen zu KI, wir kommen in das Zeitalter der Robotik, also es heißt ja Physical AI, also die KI nimmt Einzug ins reale Leben, also ein autonomes Fahrzeug, der Haushaltsroboter, Roboter in Fabriken und wenn so ein selbstfahrendes Auto vielleicht Solarstrom von einem Gebäude tanken möchte, dann wird das in nicht allzu ferner Zukunft autonom passieren. Und diese ganzen Zahlungen zwischen Maschinen, also diese Maschinenökonomie, die gerade entsteht, die wird über die Blockchain abgewickelt. Das wird nicht direkt in Bitcoin bezahlt, aber Bitcoin ist einer der Layer in dieser Maschinenökonomie. Von daher sage ich, Bitcoin hat definitiv Zukunft und man soll, also ich lasse mich jetzt gerade davon jetzt nicht verunsichern, dass gerade sowohl das ganze Blockchain-Thema, aber natürlich auch Bitcoin gerade nicht mehr so gehypt sind. Aber so ist es. Das war schon immer so. Also wenn es hat auch noch nie irgendetwas gegeben, wo man sicher sein konnte, das ist die Lizenz zur Geldvermehrung. Immer wenn der Eindruck besteht, dann sollte man skeptisch werden. Ich hatte den Eindruck auch längere Zeit mal bei Bitcoin, wo ich gedacht habe, mein Gott, meine Werte steigen und steigen, die anderen sind bloß zu doof, um es zu checken, bis dann Bitcoin von 65.000 damals auf 15.000 fiel. Und das ist dann so ein heilsamer Schock, aber ich sag mal, deshalb sage ich immer, Bitcoin ist vor allen Dingen eine Lernreise. Abseits vom aktuellen Kurs muss ich wirklich verstanden haben, was Bitcoin besonders macht. Besonders macht zu den ganzen anderen Krypto-Tokens, die es da draußen so gibt. Mhm.
Und was das Besondere an Bitcoin ist, das beschreibst du in deinem Newsletter ja sehr, sehr gut. Du hast ihn vor kurzem gestartet, und zwar auch in der Zeit, in der der Kurs jetzt nicht ganz so gut performt, wie wir uns das alle wünschen und wie wir das meistens auch erwartet haben. Wie kam es dazu? Wie heißt dein Newsletter? Und wie erklärst du dir, dass er so erfolgreich ist?
Also mein Newsletter heißt Frau Töreki erklärt Satoshi auf LinkedIn. Und warum der so erfolgreich ist, ja, also zum einen habe ich eine gewisse Followerschaft auf LinkedIn. Ich bin auch LinkedIn Top Voice. Ich glaube, es ist wieder, da schließt sich der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs, es ist meine Fähigkeit, Geschichten zu erzählen. Ich bemühe mich, gerade beim Thema Bitcoin ist das wichtig. Das nervt mich auch an der Bitcoin-Szene. Die empfinde ich oft als sehr oberlehrerhaft und arrogant. Ich bemühe mich, das Thema einfach interessant zu erzählen. Ich will auch niemanden evangelisieren. Mir ist es wirklich wurscht, ob jemand dann Bitcoin kauft oder keine Bitcoin kauft. Ich glaube nur, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil auf der Reise lernen wir alle besser zu verstehen, was ist eigentlich Geld und wie funktioniert diese Finanzwelt.
Hast du auch schon Gegenwind bekommen? Also gibt es auch Leute, die sagen, sag mal Dorothee, was machst du eigentlich, dieses Scam-Geld hier, bist du dir sicher?
Also ich sag mal, ich habe ja auch schon Vorträge und war auf Panel-Diskussionen vor meinem Bitcoin-Newsletter. Ich mache das ja schon seit ein paar Jahren. Und die giftigsten Angriffe kriege ich immer, wenn es um Bitcoin geht. Nur bei Bitcoin. Bei anderen Themen, ich bin durchaus für eine klare Sprache. Ich gebe auch immer ich gebe sehr klare Statements und klare Aussagen. Ich bin sehr technologiefreundlich, bin zutiefst davon überzeugt, dass Technologie der Schlüssel ist, um die aktuellen Probleme, die wir als Menschheit haben, zu lösen. Eins davon ist Bitcoin. Aber tatsächlich, also das triggert viele, wenn es um KI geht auch. Aber bei Bitcoin wird's richtig giftig, das muss ich sagen. Und zwar von beiden Seiten, von den Bitcoin-Skeptikern und von den Bitcoin-Befürwortern, Bitcoin-Freunden. Also da wird einem gern mal die Kompetenz abgesprochen von den Bitcoin-Freunden. Und die Bitcoin-Gegner unterstellen einem halt, man wird einen Scam verkaufen, du kennst die ganzen Argumente. Das ist so. Das ist für mich tatsächlich, ist es über die Jahre auch nochmal wirklich ein sehr gutes Trainingslager geworden für Konfliktkommunikation. Ich kann dir das nicht erklären, warum das so ist. Gerade mich wundert tatsächlich, warum ich manchmal auch von Bitcoin-Befürwortern ich will nicht sagen, angefeindet werde, aber das hättest du auch anders erklären können, so eher nach dem Motto. Aber ich glaube, Bitcoin triggert einfach, weil es mit so vielem bricht, was wir gewohnt sind, also vor allen Dingen bei den Bitcoin-Skeptikern. Das dauert eine Weile, bis du das verstanden hast, weil es kommt dann ja so das klassische Argument, du verkaufst in Anführungsstrichen einen Bitcoin als einen Wertspeicher. Dabei sind das doch nur Zahlen auf einer verteilten Datenbank. Wie kann das einen Wert haben? Und das ist für viele erstmal sehr abstrakt, aber das ist eigentlich immer eine Einladung, sich mal damit auseinanderzusetzen, was denn das Finanzsystem ist und was denn die Zahl auf deinem Bankkonto eigentlich anderes ist als eine Zahl auf einer zentralen Datenbank.
Ja, man kann sehr gut Gegenfragen stellen, wenn man solche Fragen bekommt. Kannst du dich an die giftigsten Kommentare noch erinnern? Was kommt da so am häufigsten?
Ach, also ich sag mal, ich glaube, ich habe das ganze Spektrum erlebt von Pyramidenschema, ich hätte dir nicht zugetraut, also du bist doch sonst so kompetent in Techniksachen, dass du dich dass du dieser Religion folgst, wird auch oft gesagt. Ich glaube, das Thema Freiheit, was mit Bitcoin zusammenhängt, Freiheit und Eigenverantwortung, ist ein Thema, was viele triggert. Weil das hat für mich was Tiefenpsychologisches wirklich, weil viele fühlen ja, also du musst ja schon unter einem Stein leben, um dich mitzukriegen, dass das Rentensystem kollabiert, dass das Gesundheitssystem kollabiert und dass die Inflation immer größer wird. Das heißt, alle bekannten Größen, die Sicherheit haben, die beginnen wegzubrechen. Und dann verändert sich auch noch mein Job. Also viele, das hat jetzt gar nichts mit KI zu tun, sondern eher, dass in Deutschland die, ich sag's mal höflich, die digitale Transformation bis heute nicht wirklich angekommen ist. Also viele fürchten um ihren Job. Und Bitcoin triggert dann nochmal, weil das einem wirklich nochmal mit der Nase draufstößt, du bist für dein Leben selbstverantwortlich. Und du musst dich mit den Dingen aktiv auseinandersetzen. Verlass dich nicht auf den Staat. Das macht aber Angst, weil es ist natürlich die schönere oder zumindest für viele die schönere Option zu sagen, ich brauche mich um nichts kümmern, der Staat macht ja alles.
Glaubst du, die Menschen haben Angst vor Freiheit?
Ja, ganz klares Ja. Die meisten sind nicht reif für Freiheit. Und ich glaube, das hat einen Grund, dass in dieser Bitcoin-Szene sehr viele liberale, libertäre Menschen mit ungewöhnlichen Lebenswegen, du ja auch, der Mensch, den du auf der Bitcoin-Konferenz kennengelernt hast, das ist ja eher die Regel als die Ausnahme. Das sind ja ganz bestimmte Typen von Menschen. Und die triggern halt, also gehen auch abseits von Bitcoin, triggert das Menschen. Und ja, ich glaube, die meisten Menschen sind noch nicht reif für Freiheit. Ja, glaube ich.
Und was bräuchte es deiner Meinung nach, damit sich das ändert? Weil ich nehme das ähnlich wahr wie du. Gerade im Konzern habe ich immer diese Angst, die in den Fluren des Gebäudes herrschte, so ganz stark wahrgenommen. Ja. Angst, den Job zu verlieren, Angst, etwas Falsches zu sagen sogar. Ja. Angst, Angst, Angst überall. Was bräuchte es, damit diese Angst verschwindet?
Das hört sich jetzt, ist jetzt sehr weit weg von Bitcoin, aber ich sage das tatsächlich, das ist auch meine eigene Reise. Das Bewusstsein der inneren Stärken. Also am Anfang habe ich ja so ein bisschen flapsig gesagt, irgendeinen Job, der mich über Wasser hält, werde ich schon finden. Jetzt ist das nicht der Anspruch der meisten Leute, irgendeinen Job zu finden. Wenn ich Bereichsleiter bin, Abteilungsleiter bin oder einen sehr gut bezahlten Job in einem Konzern habe, ist das nicht mein Anspruch, mich irgendwie über Wasser zu halten. Aber dadurch, dass dieser Konzernkontext immer so dir vorgibt, wie du zu sein hast, hast du so wenig Möglichkeiten. Und ich glaube, das muss jeder tun. Und da hilft übrigens auch KI, by the way, sich mal damit auseinanderzusetzen, was sind eigentlich deine Stärken? Und ich sag's jetzt mal bei mir, ich habe das Glück gehabt, dass ich einen Kollegen gehabt habe, der mir gesagt hat, ey, du kannst gut Geschichten erzählen. Du gehörst auf eine Bühne. Das hat mein Bewusstsein für meine Fähigkeiten gestärkt, die ich unabhängig habe von dem Job, den ich gerade mache. Aber das ist kein einfacher Weg. Und diese, ich sage es immer, die wenigsten Menschen haben verstanden, wie tiefgreifend diese Veränderung ist, in der wir uns alle befinden. Nicht nur technologisch, auch politisch. Schau dir an, wie sich die globalen Machtstrukturen gerade verändern. Die Sicherheit, die wir gewohnt sind zu haben. Studier mal BWL und dann geh in einen Konzern und da bleibst du vom ersten Arbeitstag bis zur Rente. Das gibt's nicht mehr. Das ist eine Illusion. Das Beste, was jeder Einzelne tun kann, ist Verbindungen schaffen, also Netzwerke schaffen, Resilienz. Vernetze dich mit Menschen außerhalb deines Konzerns. Lerne von anderen Menschen und sei dir bewusst, welche Fähigkeiten du hast. Unabhängig von dem Job, den du gerade hast. Ungelogen, vor einigen Monaten habe ich mit einem Menschen gesprochen, der hat Raumfahrttechnik studiert. Also der ist Ingenieur für Raumfahrttechnik. Und der hatte auch Angst um seinen Job. Und der hat wörtlich zu mir gesagt, wenn ich den Job verliere, dann bin ich für den Rest meines Lebens arbeitslos, ich kann ja nichts. Und da habe ich ihm gesagt, ist das dein Ernst, was du gerade sagst? Du hast ein Studium der Raumfahrttechnik abgeschlossen. Das heißt, du hast doch Fähigkeiten. Du hättest diesen Abschluss gar nicht, wenn du nicht bestimmte Fähigkeiten hättest. Und überleg dir mal, ob diese Fähigkeiten nicht woanders irgendwo auf der Welt oder in anderen Konzernen und vielleicht in ganz anderen Bereichen gesucht werden. Das ist aber eine ganz andere Denke. Und da sind wir wieder beim Thema der Freiheit. Aber dafür muss ich mich auch mal mit anderen Menschen vernetzen. Mit so Paradiesvögeln wie uns beispielsweise. Und einfach mal neugierig sein. Was ist denn da draußen sonst noch in der Welt so los? Ich habe in irgendeinem Social-Media-Netzwerk, frag mich nicht mehr, habe ich einen Post gelesen, da hat eine junge Frau, die war mindestens 20, 30 Jahre jünger als ich. Die hat gesagt, ich bin beruflich in der Sackgasse, ich weiß gerade nicht weiter. Ich brauche mal jemand, mit dem ich sprechen kann. Also wer Interesse hat, ich würde mich freuen. Und mit der habe ich gesprochen und der habe ich genau das gesagt. Das, was du heute siehst, ist nur ein ganz enger Kreis. Die Welt ist riesengroß und ist ganz bunt. Und vernetz dich mal absichtslos mit irgendwelchen anderen Menschen, die du interessant findest, ohne dabei direkt an einen Job zu denken. Wir haben, ich glaube, 2-3 Stunden miteinander gesprochen. Und dann habe ich erstmal gar nichts mehr von der gehört. Und ich habe 2 Jahre später von ihr eine Mail bekommen. Ich kann jetzt nicht sagen, was die Frau heute macht, aber die hat eine steile Karriere gemacht in einem völlig anderen Bereich, in dem sie ist sie heute, als wir telefoniert haben. Und sie hat im Grunde das gemacht, was ich ihr geraten habe. Vernetz dich einfach mal mit Leuten, die du interessant findest, und zwar absichtslos. Nicht so, ich suche eine Stelle und hier ist mein CV, sondern auf menschlicher Ebene. Und dann entsteht eine Fülle an Möglichkeiten.
Ja, das spricht mich total an, was du gerade sagst, weil so ein bisschen war das bei mir auch. Ich war ja super unzufrieden im Job und ich dachte, wenn ich das jetzt bis zur Rente machen muss, dann werde ich depressiv. Und ich glaube auch, wenn Bitcoin nicht in mein Leben gekommen wäre, wäre das wahrscheinlich passiert oder Burnout oder wie auch immer. Und dann habe ich meine erste Bitcoin-Konferenz besucht. Das war im September 2022 Innsbruck. Liebe Grüße an Peter Taschler an der Stelle, der die Konferenz organisiert hat. Und es war genauso, wie du es beschreibst. Die Welt wurde ab dem Moment, wo ich mich wirklich aktiv vernetzt habe, mit diesen bunten Paradiesvögeln viel breiter, viel bunter. Und jetzt letztes Wochenende in Kroatien auf der Bitcoin-Insel Da habe ich so mir diese ganze Kulisse angeschaut und es war noch Vollmond und klarer Himmel und es war wunderschön und ich dachte, Wahnsinn, was in den letzten Jahren alles passiert ist und wie viele Möglichkeiten es gibt, wenn man ausbricht aus bekannten Strukturen und wenn man Dinge tut, obwohl man vielleicht Angst hat, ja, obwohl man vielleicht Angst hat, keinen Job mehr zu finden, irgendwie finanziell nicht mehr so gut dazustehen, etc., etc. Es lohnt sich so sehr, sich zu vernetzen mit Menschen, mit denen man auf derselben Wellenlänge ist oder vielleicht um auch neue Impulse, neue Perspektiven zu sehen, und das hat mir der Bitcoin Space definitiv
absolut
gebracht.
Also das, ich sag mal, viele, die, also Angst ist Preis der Freiheit, das ist so. Es gibt keine Menschen, die ein einigermaßen freies Leben führen, die keine Angst kennen. Das gibt es nicht. Aber Angst haben die in den Konzernen ja auch.
Ja.
Während die Menschen, die ein freieres Leben führen, ein größeres Gefühl für ihren eigenen Einflussbereich haben. Was kann ich tun, um mein Leben zu verändern? Und wenn es um die Diskussion von Geld geht, dann habe ich nicht mehr mein schönes sechsstelliges Gehalt und den Firmenwagen und die Aktienanteile. Dann sage ich, ja, was ist denn das Wichtigste, was du hast im Leben? Das Wichtigste, was du hast im Leben, ist Lebenszeit. Und überleg dir gut, wie du sie einsetzt. Das ist das, was du nie wieder zurückholen kannst. Und ich glaube, das ist vielen viel zu wenig bewusst, die in diesen Zwängen, wir reden jetzt immer über Konzerne, aber je nachdem, in welchem Arbeitsumfeld man sich bewegt oder vielleicht auch Familienumfeld, machen einen diese Zwänge eng. Und ich rate immer jedem, wenn jemand so ein enges Gefühl hat, schau, welche Schritte du gehen kannst, um aus dieser Enge rauszukommen. Es muss ja nicht jeder sofort seinen Job hinschmeißen und sich selbstständig machen. Das kann ja auch was Schrittweises sein. Zum Beispiel einfach mal auf eine Bitcoin-Konferenz zu gehen und sich das einfach mal anzugucken.
Ja, große Empfehlung. Und wenn es euch eine Konferenz zu groß ist, dann auch gerne einfach ein Meetup. Die gibt's überall in Deutschland, auf der Welt.
Ja.
Stichwort 21 Meetups. Kann ich auch nochmal verlinken in den Shownotes. Oder Les Femmes Oranges.
Ja,
ebenso.
Sind auch super.
Ja. Du hast es schon mehrfach angesprochen, du beschäftigst dich auch sehr intensiv mit KI und du nutzt KI auch in deinem Arbeitsalltag. Was würdest du sagen, verändert KI gerade am meisten?
Den Sinn. Jetzt haben wir heute schon so viel über Sinn gesprochen. Alles, was so Standardarbeiten sind, die werden von KI übernommen oder sind heute schon übernommen worden. Das, was dem Menschen bleibt, ist das Wozu. Wozu mache ich eine Arbeit? Wozu? Ich sag mal, machen wir es mal ganz, ganz konkret an einem ganz einfachen Beispiel. Vielleicht eine Arztpraxis möchte einen KI-Bot einrichten. Das macht ja Sinn. Und sich mal die Frage zu stellen, wozu gibt es diesen Bot? Meine Mutter ist 95 Jahre. Die ist so noch ziemlich fit. Die lebt noch alleine in ihrer Wohnung. Aber die Webseite von der Hausarztpraxis, die hat ein Formular. Wenn sie da einen Termin machen möchte oder eine Anfrage hat, muss sie dieses Formular ausfüllen. Das kann sie nicht mehr. Die kann telefonieren. Und jetzt hat die Hausarztpraxis einen KI-Bot. Das ist super für meine Mutter. Die kann da anrufen und mit dem Bot sprechen und sagen, ich brauche ein neues Rezept für. Das ist für meine Mutter super. Die weiß, das ist eine KI. Das ist ja auch völlig wurscht, ob das eine KI ist. Die kriegt wieder ein selbstbestimmtes Leben. Da ist KI gut. Also wozu? Das macht Sinn, dass ein Bot diese Standardanfragen übernimmt. Hätte ich jetzt eine lebensbedrohliche Diagnose, würde ich dann mit einer KI sprechen wollen? Ich glaube, nein. Das sind die, und das zieht sich durch alles durch. Mein Arbeitsinhalt ist ja, und von vielen anderen Menschen in Konzernen ja auch, ich mache sehr viel Richtung Präsentationen. Natürlich erstelle ich die mit Hilfe von KI. Aber was mir keine KI abnehmen kann, ist das Wozu. Welche Aussage will ich rüberbringen? Da wir gerade hier in einem Bitcoin-Podcast sind, Ich bin im Herbst an der TU Tübingen, da halte ich einen Bitcoin-Vortrag. Und natürlich kann mir eine KI die Storyline schreiben. Aber die Frage, die ich mir erstmal selbst beantworten muss, ist, was möchte ich diesen Menschen, die mir dazuhören, eigentlich vermitteln? Wozu gehe ich dahin? Und was ist mir wichtig, dass diese Menschen mitbringen? Wenn ich mir diese Fragen beantwortet habe, dann kann eine KI mir auch eine Storyline schreiben und die ganzen Visuals und so weiter. Und das ist für mich auch der Schlüssel zur Exzellenz überall. Ob ich jetzt irgendwo im Finanzbereich bin und dem CEO jedes Quartal oder jedes Jahr den Finanzbericht erstelle mit ganz komplizierten Excel-Tabellen, das kann eine KI. Aber welche Botschaften müssen übermittelt werden? Was ist die eine zentrale Zahl, die wie erklärt wird? Auch da kann ich wieder mit einer KI in einen Dialog gehen. Aber dieses Standardisierte haben wir schon immer so gemacht. Das wird Unternehmen nicht in den Erfolg führen. Die Unternehmen werden erfolgreich sein, die diese Sinnfrage sich viel mehr stellen und die Routinearbeiten von Maschinen erledigen lassen.
Würdest du sagen, dass KI deshalb die Persönlichkeitsentwicklung von Menschen beschleunigt, weil sie jetzt gezwungen werden, sich mit Sinnfragen auseinanderzusetzen?
Ich glaube, es gibt leider, wird es auch hier eine größere Spaltung der Menschen geben. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie von Bildung abhängig ist, sondern vielleicht wirklich eher von Neugierde, von Abenteuerlust. Ich bin mir sicher, die Menschen, die KI für sich nutzen, genauso wie die Menschen, die Bitcoin für sich nutzen, um ihre Möglichkeiten zu erweitern, die werden erfolgreich sein. Das wird so sein. Und dann gibt's diejenigen, die Skeptiker, die Angst haben und die den Kopf in den Sand stecken, die werden zurückfallen. Und da wir gerade über mein Wozu gesprochen haben, ich sehe mein Wozu darin, dass die Anzahl der Menschen, die den Kopf in den Sand stecken, möglichst klein bleibt. Aber da sehe ich tatsächlich eine große Gefahr, vor allen Dingen, wo in Deutschland eine tief verwurzelte Technikfeindlichkeit herrscht.
Ja, das erlebe ich auch. Ich bin immer ganz erstaunt, dass bei uns zum Beispiel das Podcast-Angebot deutschsprachig, was KI betrifft, relativ gering ist und auch relativ wenig Anklang findet, ist zumindest meine aktuelle Wahrnehmung. Und in den USA explodiert der Content zu KI und denke ich, irgendwas ist doch seltsam. Entweder übertreiben es die Amerikaner komplett oder wir leben irgendwie hinterm Mond hier in Deutschland.
Ich sag mal, auch so ein Podcast wie Lex Friedman, der wirklich Technik, Philosophie, der ganz unterschiedliche Menschen zusammenbringt, der über alle möglichen Themen im Kontext von Technologie diskutiert. Was ist Bewusstsein? Wird KI eine Religion gründen? Was macht das mit Gesellschaft? Wirklich sehr differenziert auf einem ganz großen Spektrum. Der ist super erfolgreich. Der hat Millionen Follower. Ich glaube, in Deutschland hätte so ein Podcast weiß ich nicht, ob der erfolgreich wäre. Dieser Spirit ist nicht da. Vielleicht sogar in ganz Europa, befürchte ich manchmal.
Ja, für mich fühlt das sich so an, ist so ein bisschen Lethargie, jetzt wird alles schwieriger und jetzt nimmt mir KI auch noch die Jobs weg. Ich ignoriere das Thema jetzt am besten. Also
vielleicht ist auch eine, nichts zu tun ist auch eine Entscheidung, die Konsequenzen hat. Das sollte sich jeder immer wieder groß aufschreiben, um sich dessen bewusst zu sein.
Ja, du hast ja ein großes Bildungsangebot mit Workshops, aber auch Vorträge und so weiter. Du hast ja erwähnt, du bist jetzt bei der TU. Wo war es nochmal?
Tübingen. Im Herbst.
Was wird bei dir aktuell mehr nachgefragt? Angebote zu Bitcoin oder Angebote zu KI?
Ganz klar KI. Ganz klar KI. Ist ein bisschen schade, aber ich positioniere mich natürlich auch stark zum Thema KI, weil da jetzt natürlich auch die Nachfrage da ist. Ist so das Thema. Interessiert mich ja selbst, das fasziniert mich ja auch. Ich treibe sehr stark, ich lasse die meisten meiner Workshops unter dem Thema digitaler Zwilling laufen. Die meisten verbinden damit sowas wie Produktionswelten, Abläufe in Maschinenhallen, sowas mit. Und ich sage immer, wenn du wirklich den maximalen Nutzen aus einer KI ziehen willst, dann bau dir deinen digitalen Zwilling auf, dass du digital dein Gehirn, das, was dich ausmacht, dein Wissen, deine Erfahrung, deine Haltung, deine Texte, auch externes Wissen, was du verwendest. Bring das alles zusammen. Und ich mache das gerade mit Claude und das ist super. Das ist super. Also das, da hast du, ich frage mich manchmal, wie ich jemals arbeiten konnte ohne meinen digitalen Zwilling, weil du sehr viel schneller einfach zu Ergebnissen kommst, die auch nicht irgend so ein random Durchschnittsblabla sind, sondern wirklich, das bin ich. Das sind meine Themen, meine Werte, meine Visuals, meine Farben. Das ist das, was einem wirklich einen echten Nutzen bringt und der auch dabei hilft, die Wozu-Fragen zu beantworten. Ja. Der mir Fragen stellt, also mein digitaler Zwilling kann mir Fragen stellen. Ich kann dem, würde ich auch machen, ist jetzt noch ein bisschen hin, aber hätte ich jetzt diesen Bitcoin-Vortrag an der TU Tübingen, dann würde ich ihn bitten, stell mir einfach mal ein paar Fragen, damit ich mir bewusst werde, wozu ich diesen Vortrag halte und was meine Hauptthemen sein sollen. Und der fragt mich dann natürlich sehr viel spezifischer, weil er mich kennt. Und im Übrigen ist das auch ein super Werkzeug zur Selbstreflexion, also eigene blinde Flecken zu erkennen. Beispielsweise.
Stichwort digitaler Zwilling. Ich finde das super spannend. Ich nutze Claude zwar, aber ich habe permanent das Gefühl, dass ich noch viel, viel mehr damit machen könnte. Wenn jetzt jemand zuhört, der noch gar keine Berührungspunkte hat mit Tools wie zum Beispiel Claude oder ChatGPT, wie würdest du vorschlagen, vorzugehen, sich damit zu beschäftigen oder da einen Fuß reinzustecken?
Ich sage immer, noch nie war die Einstiegshürde zu wirkmächtiger Technologie so gering. Du brauchst dein Smartphone und du brauchst deine Stimme. Und wenn deine Spülmaschine irgendeine Fehlermeldung bringt, dann mach ein Foto davon und frag deine KI deiner Wahl, was ist das für eine Fehlermeldung, was muss ich tun, um die zu beheben. Wenn du irgendetwas nicht weißt, frag eine KI und wirklich fang ganz niedrigschwellig an mit deiner Stimme. Und wenn du dir überlegst, ich schaue mir gerade irgendwelche Kleidungsstücke an, stehen die mir überhaupt, dann lade ich ein Ganzkörperfoto von mir hoch und bitte die KI, mich mal in dieser Kleidung darzustellen. Das geht, funktioniert mittlerweile auch super gut. Die Möglichkeit, was ich sagen will, ist, die Möglichkeiten sind so unfassbar groß. Das ist halt nicht mehr wie Microsoft Word hat nur den einen Zweck, dass ich damit Dokumente erstelle. Generative KI ist alles durchdringend. Ich habe mal einen Song über mich erstellen lassen. Die Lyrics habe ich von der KI erstellen lassen und den Song habe ich von der KI erstellen lassen. Und dann habe ich da nochmal ein paar KI-generierte Bilder von mir hinterlegt. Das macht was mit einem. Also ich finde auch auf einer kreativen Ebene, wenn man sieht, was Kreative mit KI an Welten erschaffen, das ist absolut faszinierend. Und ich sage immer, fangt einfach an. Ihr braucht kein Vorwissen, ihr braucht keine Angst zu haben, ihr braucht euer Smartphone und eure Stimme.
Stichwort Bildungsarbeit. Du bist ja dafür bekannt, dass du Themen so erklären kannst, dass sie jeder versteht und dass man nicht unterwegs aussteigt. Wie schaffst du das und wie würdest du anderen Menschen, die vielleicht im Bereich Bitcoin oder in anderen Bereichen Bildungsarbeit machen, was würdest du vorschlagen, um das gut zu machen?
Fangt an mit dem Wozu. Warum? Fangt mit einem Statement an. Was haben eure Zuhörer davon? Was ist der Mehrwert von dem, über was ihr heute sprecht? Welchen Mehrwert hat jemand, der Bitcoin erwirbt? Welchen Mehrwert hat er? Das kann ganz unterschiedlich sein. Es gibt Menschen, ich habe mal einen Bitcoin-Vortrag gehalten vor einem sehr kleinen Zirkel, die da ging es um das Thema Auswanderung und sich irgendwo ein neues Leben aufbauen. Und dann habe ich gesagt, Bitcoin ist der einzige Wertspeicher, wenn hier morgen die Bomben fliegen sollten, was wir nicht hoffen werden, was wir alle nicht hoffen wollen. Aber sollte das passieren, dass ihr plötzlich das Land verlassen müsst, ist Bitcoin der einzige Wertspeicher, den ihr überall mit hinten hinnehmen könnt. Das war in dem Kontext für die ein echter Mehrwert. Und dann hören die zu. Und ich glaube, ob man über Bitcoin redet oder über sonst irgendwas, macht euch Gedanken darüber, was haben die Menschen, welchen konkreten Mehrwert haben Menschen davon, die euch zuhören? Ja, und die wenigsten, also die meisten schlafen schon ein, wenn man erklärt, was ein Large Language Modell ist, weil das hat keine Bedeutung für den eigenen Alltag.
Ja, 100%. Ja, das ist ein guter Hinweis. Wie erreicht man Menschen, indem man ihnen etwas erzählt, was für sie eine Bedeutung hat, ja, was sie nutzen können und auch nutzen wollen? Ja. Wir sprechen schon fast eine Stunde, deswegen neigen wir uns jetzt auch dem Ende entgegen. Wir haben noch drei schnelle Fragen oder ich habe noch drei schnelle Fragen an dich, die ich dir noch gerne stellen würde. Was würdest du deinem jüngeren Ich heute über Geld und Arbeit und Verantwortung sagen, was es noch nicht wusste damals?
Geld auf der Bank gehört nicht dir. Geld auf der Bank verliert jeden Tag an Wert. Und Inflation ist nicht zu unterschätzen. Rechne mal aus, was nur 2,5% Inflation in 10 Jahren ausmachen.
Dann Frage Nummer 2. Welche Frage über Bitcoin wird dir viel zu selten gestellt?
Die Frage nach der Macht. Also das sind wieder bei den verteilten Systemen. Wer hat, wie ist Macht verteilt in der Bitcoin-Welt im Vergleich zur klassischen Finanzwelt?
Mhm.
Also generell die Machtfrage. Und wer kann Bitcoin beeinflussen?
Dann Frage Nummer 3. Was macht dir trotz aller Krisen Hoffnung?
Dass wir Menschen es bis ins Jahr 2026 geschafft haben, trotz aller Katastrophen, die sich in der Geschichte der Menschheit so ergeben haben. Wir haben es bis hierhin geschafft und wir werden es auch noch eine ganze Weile weiter schaffen auf diesem Planeten.
Ja, liebe Dorothee, das sind schöne Worte zum Schluss. Und ich glaube auch wahre Worte. Und ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über Bitcoin KI und Verantwortung zu sprechen. Und ich wünsche dir viel, viel Erfolg für die Projekte, auch dann an der TU im September. Und ja, ich werde weiterhin dein Newsletter lesen natürlich.
Dankeschön.
Alles Gute.
Danke für die Einladung.